Be our guest. Wie tickt die Immobilienwirtschaft? Lockere Plaudereien, starke Meinungen und spannende Interviews. Ehrlich, frisch, authentisch. Der Podcast von Heuer Dialog.
Die erste Podcast-Folge live vor Ort. Wir sitzen uns gegenüber. Ich freue mich total, Katharina, dass du bei mir bist und dass wir das auch wirklich face-to-face machen können, ohne Bildschirm zwischendrin.
Hallo Nele, ich freue mich auch total. Ist auch meine erste Gastfolge, wo ich live da sein kann und ich finde es toll.
Ja, super. Und wir sind heute in der Runde mit einem Profi zusammen. Das ist schön. Du machst selber einen Podcast, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber vorher würde ich dich bitten, stellst du dich einmal ganz kurz vor.
Sehr, sehr gerne. Ich bin Katharina Ivankovic, ich bin 27 Jahre alt und ich bin eine Hälfte der Geschäftsführung des IIB-Instituts. Viele kennen den Dr. Hettenbach, unseren Gründer. Mhm. Er hat sich im Februar zurückgezogen und hat die Geschäftsführerschaft übergeben, zum einen an seinen Sohn Alexander Hettenbach und an mich. Und genau, wir teilen uns die Aufgaben, wir sagen intern liebevoll Innenminister, Außenminister. Der Alex sorgt also dafür, dass der Laden läuft mit allem, was dazugehört, HR, Finanzen, IT und Co. Und ich bin verantwortlich für Sales, Marketing und Produkt, das heißt alles, was irgendwie nach außen geht. Genau, und da hatten wir jetzt eine ziemlich turbulente Anfangsphase, so mitten in der Pandemie und allem, was jetzt passiert, aber ja, sind da jetzt seit ein paar Monaten dabei und ich bin gespannt, was ich da so berichten kann heute auch davon.
Ja, wir sind auch gespannt. Besonders interessiert mich natürlich, wie du das mit deinen 27 Jahren so früh schon in die Geschäftsführung geschafft hast oder was dich auch natürlich da gereizt hat und wie du generell in die Immobilienwirtschaft gekommen bist. Da kommen wir aber gleich zu. Wir fangen an mit den 10 Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Ich schaffe es immer nicht ganz, ehrlich gesagt. Ich habe immer mal gesagt, ich hake mich nach, aber meistens finde ich es dann so interessant, dass ich dann doch nochmal fragen muss. Ich habe dafür auch nur 9 heute, weil ich beim letzten Mal gemerkt habe, es wird dann doch immer spannender und man verzettelt sich auch schon in den Fragen. Genau. Bist du bereit?
Ja. Legen wir los.
Okay. Also, die erste. Trinkst du lieber Sprudel oder stilles Wasser?
Beim Sport still, wenn es sehr warm ist draußen, gerne kalten Sprudel.
Okay. Dann bist du eine Indoor-Sportlerin oder eine Outdoor-Sportlerin?
Indoor.
Egal bei welchem Wetter?
Wenn es klimatisiert ist. Okay.
Was machst du gerne für einen Sport?
Also so regulär bin ich tatsächlich am meisten im Fitnessstudio unterwegs, aber ich mag auch Wandern und Co., aber das ist dann eher so Freizeitaktivität für mich als Sport.
Okay. Okay, also wir sehen dich nicht die Berge hochrennen in Bestzeiten wieder runter.
Definitiv nicht, aber absolutes Hut ab an die Leute, die das machen, dem begegnet man immer und ich denke mir immer, wow. Bei dem Wetter, ich bin gerade so im Schritttempo hier hochgekommen und die joggen im schlimmsten Fall schon zum zweiten Mal an mir vorbei.
Ja.
Aber das bin nicht ich, nee.
Gut, bist du mehr der strukturierte oder der chaotische Mensch?
Chaot, total.
Ja? Sieht man das auf deinem Schreibtisch?
Ja, absolut. Also mein Vorgänger Peter, ich habe sein Büro übernommen, war totaler Leertischler. Mhm. Also bei dem, wenn der Feierabend gemacht hat, lag da ein Kuli und die Maus und die Tastatur. Bei mir ist das nicht so. Also da sind immer Unterlagen, da sieht man auch immer, dass ich da am Werkeln bin. Ich bin definitiv eher Chaosmensch, deswegen kümmert der Alex sich auch um die Unterlagen und die Finanzen und Co. Und ich bin vorne für Produktentwicklung und Menschen zuständig.
Ja, das kann man sich richtig bildlich jetzt vorstellen. Ja, gut. Hörst du lieber privat auch eher Podcast oder Hörbuch?
Podcast.
Was hörst du so?
Ich höre Podcast meist nur, wenn ich Auto fahre und da eigentlich entweder irgendwas, was witzig ist, also irgendeine Art von Comedy-Podcast oder was, wo man ein bisschen was lernen kann, aber doch mit Entertainment-Faktor, also sowas wie Diaries of a CEO, wo man solche Dialog-Podcasts hat. Ich bin nicht so gut in so richtigem extremen Wissen vermitteln Podcasts. Das lenkt mich dann zu sehr ab, weil ich da meistens zu interessiert bin und das wird gefährlich beim Autofahren. Hörbücher sind mir tatsächlich zu langsam meist. Und auch dieses 1,5, 1,7 Geschwindigkeit, da bleibt nicht so wirklich was bei mir hängen. Da lese ich lieber selber. Bin kein großer Hörbuchmensch.
Okay. Bist du eher ein Träumer oder ein Realist?
Realist. Ja. Total.
Okay. Gehst du lieber ins Theater oder ins Kino?
Kino.
Kino. Was hast du als letztes so gesehen?
Den neuen Thor-Film habe ich gesehen. Ich gehe tatsächlich sehr, sehr gerne ins Kino. Ich gehe sogar manchmal allein ins Kino. Du weißt ja, wie das ist, wenn man seine Freunde alle zusammenkloppen muss. Und dann, ich könnte erst morgen und ich kann am Wochenende und am Ende wird es doch nichts. Das heißt, manchmal, wenn mir langweilig ist, gerade so sonntags, findet man mich manchmal auch einfach in irgendeinem Film, den ich gern sehen wollte, im Kino. Mache ich sehr gerne.
Bist du auch jemand, der in diese Sneak-Previews geht, sich überraschen lässt? Oder musst du es vorher wissen, was auf dich zukommt?
Also ich war ein paar Mal in den Sneak-Previews. Ich bin aber kein Freund von Überraschungen generell. Deswegen ist das nicht so ganz mein Ding. Also ich mag den Vorfreude-Aspekt und ich mag es, wenn ich davor wirklich irgendwie mit so einem guten Gefühl reingehen kann und weiß, was mich erwartet. Dann ist das alles für mich so eine entspanntere Sache.
Und bist du vom Interesse so gestreut oder sagst du, ich gehe schon in eine Richtung von den Filmen oder schon?
Nee, ich bin total gestreut. Das Einzige, wo man mich im Kino definitiv nie sehen wird, ist Horror. Mhm. Das halte ich nicht aus. Weil zu Hause, wenn ich einen Horrorfilm anfange mit Freunden, kann ich den ausmachen oder rausgehen und dann habe ich nicht dafür bezahlt und ich störe die anderen Leute nicht, die rauslaufen muss. Im Kino ist mir das tatsächlich manchmal einfach ein bisschen zu viel und ich habe tierische Angst bei sowas. Deswegen, im Kino wird man mich im Horrorfilm definitiv nicht sehen. Ansonsten bin ich so ziemlich für alles offen.
Okay. Ja, cool. dann bist du eher ein Frühaufsteher oder eine Nachteule?
Nachteule. Total.
Okay, also arbeitest du auch eher bis in die Nacht rein als...
Ich bemühe mich nicht, bis in die Nacht rein zu arbeiten, aber ich bin definitiv um 18 Uhr produktiver als um 6 Uhr morgens. Auf jeden Fall.
Genau. Und dann habe ich die letzte noch, und zwar stiller Zuhörer oder offener Kritiker?
Eigentlich stiller Zuhörer. Mhm. Je nachdem, was die Person, die spricht, von mir erwartet. Okay. Also ich äußere nie Kritik oder Feedback, wenn ich danach gefragt wurde. Mhm. Wenn aber jemand sagt, gib mir Feedback oder sei mein Sparringpartner, habe ich da auch sehr viel Spaß dran. Ja. Ich glaube, da kommt immer auch was Gutes raus. Und ich selber mag es auch, Sparringpartner zu haben, die dann auch gerne mal meine Argumentation auseinandernehmen dürfen. Ich finde, das ist immer sehr, sehr fruchtvoll, was da so am Ende rauskommt.
Ja, das ist tatsächlich hilfreich und manchmal auch ein bisschen einfacher, als wenn man immer direkt ungefragt alles kommentiert.
Total.
Aber das kann auch sehr erfrischend sein, wenn man sich drauf einlassen kann. Mhm. Muss man aber meistens vorher wissen, wenn man genau das Gegenteil ist. Okay, das waren schon die Fragen.
Sehr gut. Schon mal ein Punkt geschafft.
Genau. Einmal einen Schluck trinken und dann legen wir richtig los. So zum Einstieg würde ich gerne immer wissen, wie kam es bei dir, ne, Immobilienwirtschaft? Es ist ja schon was Besonderes, es ist eine kleinere Branche als jetzt andere Branchen und doch auch sehr speziell vom Thema. Man kann unglaublich viel machen, das hatte ich mit Anke letztens, aber es ist ja eher selten so, dass man einen Abschluss macht und sagt, ich will zu der Immobilienbranche. Mhm. Ja.
War tatsächlich bei mir auch so. Also es war eher Zufall als jetzt der gezielte Gang in die Immobilienbranche. Ich habe tatsächlich heute ein Interview gelesen mit dem Personalchef der SAP. Und die Headline des Interviews war, ich hatte in meiner Karriere mehr Glück als Verstand. Und das ist bei mir auch ein Stück weit so. Und ich glaube, das ist auch bei jedem ein Stück weit so, je nachdem, ob man sich das eingesteht oder nicht. Ich habe tatsächlich ganz normal quasi BWL studiert mit einem internationalen Fokus. Mhm. Also ich habe International Business Management studiert, habe auch meinen Master in International Management gemacht und war berufsbegleitend unterwegs. Also ich habe meinen Bachelor mit Siemens zusammen gemacht. Das war eine Sparte, die hat damals so Sortieranlagen für Gepäck an Flughäfen und für Pakete für die DHL und sowas gemacht. Also ganz, ganz, ganz anders. Dann war ich bei Bosch in meinem Master in der Autobranche, also in der Autosparte von Bosch, also auch nochmal was ganz anderes. Habe dann aber für mich recht schnell erkannt, dass das Thema Großunternehmen nicht so ganz mein Ding ist. Mhm. Das ist einfach für meine, also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, ich bin ein bisschen chaotisch, ich bin auch sehr wuselig einfach, ich bin sehr unruhig und ich brauche Abwechslung.
Ja.
Und habe dann recht schnell gemerkt, dass ich das dort nicht finde. Und hatte dann relativ zeitgleich, also ich hatte dann beschlossen für mich, dass ich mich nach was Neuem umschaue und dass ich mich nach was Kleinerem umschaue, wo es einfach ein bisschen schneller vorangeht, mehr Flexibilität hat, vielleicht auch für mich mehr Entwicklungsmöglichkeiten. Und hatte witzigerweise mich dann mit dem Alexander Hettenbach, wir haben im Bachelor zusammen studiert. Das heißt, wir kannten uns noch von früher, hatten uns dann für eine Weile aber so ein bisschen aus den Augen verloren und hatten uns auf einen Kaffee getroffen und ich habe ihm genau das erzählt. Ich habe gemeint, ich habe es jetzt bei Siemens probiert und ich habe jetzt dem Thema großes Unternehmen nochmal eine zweite Chance mit Bosch gegeben, aber ich glaube, das ist einfach nichts für mich. Und das nächste ist jetzt, dass ich mich erstmal nach was Kleinerem umschaue. Und dann meinte der Alex, witzig, dass du das sagst. wir bauen nämlich bei uns, also sie bereiten die Übernahme vor, dass Peter eben rausgehen kann, weil der Peter schon immer gesagt hat, der 22.02.2022, das ist mein Ausstieg, Punkt. Ab dann übergebe ich. Das heißt, das war auch damals schon bekannt, es müsste so 2017 gewesen sein, als wir uns unterhalten haben. Und er meinte, wir müssen bei uns das Management ausbauen, wir müssen eine komplette Restrukturierung des Unternehmens machen, damit es nicht so founder-centric ist. Und ich glaube, dein Profil würde darauf richtig gut passen. Lass uns doch einfach mal unterhalten, ob das auch mit Peter funktioniert und so. Komm doch einfach mal vorbei und wir schauen, ob wir da zueinander finden. Und dann haben wir uns da auch wirklich viel Zeit genommen, weil wir beide das Risiko darin gesehen haben, dass wenn man sich persönlich kennt und dann eben in sowas Großes miteinander startet, dass man sich da wirklich sicher sein soll, dass es auch fachlich passt. Haben da einige Gespräche geführt, auch mit Peter gemeinsam, der mich da dann ein bisschen gegrillt hat. Und haben dann für uns festgestellt, dass das wirklich gut funktionieren könnte und dass wir da ein gutes Team machen. Und ich bin Anfang 2018 bei IIB eingestiegen.
Ja, und auch gar nicht so bewusst die Branche, ne? Also es hört sich so an, du hast nicht branchenspezifisch gesucht, sondern tatsächlich nach einem Unternehmen, also nach einer Unternehmensstruktur, die zu dir passt.
Genau, mir war einfach wichtig, dass da Innovation herrscht, dass sich da was tut und vor allem auch, was für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt war, weil da hatte ich einfach negative Erfahrungen gemacht bei dem Job davor, war, dass ich eine Führungskraft habe, für die ich arbeite und ich mir die Führungskraft aussuche und sage, das ist jemand, der mich inspiriert, von dem ich das Gefühl habe, dass er oder sie mich fördert, aber auch fordert. Und das habe ich einfach damals in Peter auch gesehen und in Alex einen guten Partner. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist, glaube ich, die richtige Umgebung, um das Experiment kleines Unternehmen an der Stelle für mich zu starten.
Ja, und den zweiten Blick hast du quasi dann, also den Blick auf die Immobilienwirtschaft geworfen. Man kann ja so sagen, du bist ja eigentlich dann fachfremd gewesen. Ja. Und wie hast du dich dann so gefühlt? Als Fachfremder hast du das Gefühl, es überrollt einen, man hätte das studieren müssen oder sagst du, nee, also das kann man sich alles irgendwie aneignen, ich wurde an die Hand genommen.
Also ich glaube auf gar keinen Fall, dass man es studieren muss. Es hilft einem sicher in einigen Teilen, das kann ich nicht wirklich beurteilen, wie viel man mitnimmt, wenn man irgendwas Ähnliches studiert hat. Aber wenn man sich die Branche anguckt, da sind eine Menge studierte Geografen drin und so, also die gar nicht selbst schon aus dem Studium den Background haben. Ich glaube, extrem viel kann man einfach lernen und das doing on the job. Nichtsdestotrotz, also zunächst einmal, ich mag die Branche extrem gerne. Ich mag auch den Gedanken, dass man in einer Branche unterwegs ist, die Grundbedürfnisse beantwortet. Das finde ich irgendwie immer schön. Das Thema Wohnen ist immer aktuell, es ist immer relevant und es berührt jeden. Und es ist auf der anderen Seite so eine facettenreiche Branche von wirklich Bauen bis eigentlich in das Thema Fonds und Finanzieren und Geld, hat man da wirklich die gesamte Bandbreite. Das heißt, wenn man 10 Leute aus der Immobilienbranche rauspickt, machen die definitiv nie das Gleiche. Und das fand ich toll. Das fand ich einfach toll, weil in der Vergangenheit, wenn man dann doch auch in einem großen Laden ist, dann ist meistens, die Scheuklappen sind recht eng eingestellt. Also man ist vielleicht für einen Teil oder ein Bauteil oder sowas spezialisiert und dann kümmert man sich wirklich darum und ist da wirklich sehr, sehr klein und eng fokussiert. Und die Immobilienbranche und vor allem auch wie IIB darin aufgestellt ist, bietet halt einfach so viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln und Leute kennenzulernen und sich zu vernetzen. Und da muss ich sagen, hätte ich jetzt auch gar keinen Bedarf, mich nach was Neuem umzusehen. Das heißt, so diese Wuseligkeit, die ich lange hatte, die ist zwar noch da, was so diesen Innovationstrieb angeht, aber definitiv nicht mehr, dass ich irgendwo weg will oder den Bedarf habe, dass mir langweilig wird oder ähnliches.
Das ist schön. Das freut mich sehr für dich. Was ich jetzt mir so überlege, du bist schon mit dem Gedanken quasi eingestiegen, so habe ich das zumindest verstanden, dass eine neue Führungsebene einbringt, also aufgebaut wird und da war dann auch der Fokus. Ist das richtig bei dir? Also, dass die Möglichkeit besteht oder wurde das offen kommuniziert?
Also ja und nein. Ja. Es war schon klar, dass eine, also vielleicht erstmal überhaupt eine Führungsebene eingezogen wird. Es war sonst wirklich, wir waren auch damals sehr viel kleiner, als wir jetzt sind und eigentlich war Peter die einzige Führungskraft. Mhm. Und dann war klar, wir müssen uns da ein bisschen besser aufstellen, weil wenn er weggeht, kann ja nicht alles einfach auseinanderfallen. Und ich wurde damals, also ich war bei Siemens im Controlling, mhm. ich war bei Bosch im Vertriebscontrolling, ich war also finanzlastig noch zu mhm. dem Zeitpunkt und wurde tatsächlich auch dafür erstmal geholt, mhm. dass das ganze Thema Finance und HR mir übergeben wird. Das Thema Geschäftsführung war zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht Thema, mhm. Sondern wir haben wirklich erstmal gesagt, okay, wir brauchen ein Management und wir müssen das irgendwie aufbauen, damit Peter sich mehr und mehr aus diesen Themen rausziehen kann. Und dann hat sich wirklich über die 4 Jahre nochmal einiges verändert. Wir haben uns nochmal neu sortiert, wirklich nochmal reflektiert, wer hat wo seine Stärken, weil ich bin dann immer mehr so in den Bereich Business Development gerutscht mhm. und damit auch Sales, weil das bei uns einfach sehr, sehr eng verbunden ist. Und dann haben wir uns wirklich nochmal zusammengesetzt und gesagt, okay, was ist denn jetzt der tatsächliche Plan, wo geht's dahin? Dann hat sich auch das Thema Geschäftsführung rauskristallisiert, dass wir das aufteilen wollen auf 2 Köpfe. Und dann eben auch, wie wir das wirklich am besten aufteilen, dass jeder da ist, wo man sich auch zu Hause fühlt. Mhm. Und ich habe es ja vorhin gesagt, ich bin ein bisschen chaotischer. Ich bin zwar gut mit Zahlen und Excel, aber man sollte mich jetzt nicht das Archiv und Co. machen lassen. Da ist der Alex sehr viel besser, sehr viel strukturierter als ich. Ich wiederum bin ein bisschen besser bei den ganzen Themen, wirklich mit irgendwie neue Ideen und Produkte und Kundenkontakt und Co. Das heißt, da haben wir meinen Fokus dann verlegt und haben dementsprechend dann auch quasi die Zukunft des Unternehmens entsprechend in mhm. der Struktur darin abgebildet und haben dann auch wirklich begleitet durch eine Coachin 3 Jahre lang uns vorbereitet auf diese Übergabe. Also das war nicht so über Nacht und überhetzt, mhm. sondern das war schon sehr, sehr intensiv. Und ich bin auch super froh darüber, dass wir das so gründlich gemacht haben, weil damit konnten wir jetzt Peter rausnehmen. Und der 22.02. war eigentlich nur so ein symbolisches Datum. Ja. Und danach war nicht irgendwie so ein Absacker von, oh Gott, der ist jetzt weg und wir müssen jetzt alle Panik haben, sondern es war eben einfach, okay, auf das haben wir uns vorbereitet, der Tag ist jetzt gekommen und der Laden läuft noch immer wie vorher.
Ja. Und du fühlst dich wohl mit dem, was du tust?
Ich fühle mich sehr wohl mit dem, was ich tue.
Das merkt man. Das dürfen wir uns dann so vorstellen. Du hast jetzt gesagt, Business Development, Vertrieb und Marketing, ich bin immer so ein bisschen gemein und ich finde immer, wenn man jetzt deinen Namen liest und das liest, was du tust, ich kann mir jetzt nicht so ganz vorstellen, was bei dir so täglich auf dem Schreibtisch steckt.
Genau, vielleicht 1-2 Dinge zu uns als EIB, einfach als Background, damit man es einordnen kann. Wir sind schon sehr, sehr lange in der Immobilienbranche unterwegs. Damals, als Peter EIB gegründet hat, dafür steht EIB auch, also Institut Innovatives Bauen. Und das haben sie damals auch gemacht, also die haben noch richtig gebaut. Und auch heute haben wir noch mit der Firma Wild, das ist die Mutterfirma der Capri-Sonne, das kennen viele, bauen wir tatsächlich noch Fabriken und Fabrikerweiterungen. Also es gibt noch Bauaktivitäten. Wir haben uns dann aber relativ zügig weiterentwickelt, weg vom Bauen und hin zu damals tatsächlich Anlagebewertung für Gemeinden. Einige Marktteilnehmer werden es kennen. Gemeinden haben keine doppelte Buchführung in Konten. Also das, was wir alle im Studium gelernt haben, wie Unternehmen buchführen müssen, das mussten Gemeinden nicht, sondern die haben eher Buch geführt, wie Vereine das machen. Das heißt, es gibt eine Kasse und da ist Geld drin und da wird Geld rausgenommen und fertig. Mhm. Und die wurden dann aber irgendwann verpflichtet, dass sie auch diese doppelte Buchführung in Konten machen müssen. Und dafür brauchst du ja eine Bewertung deiner Anlagen. Das heißt, was ist die Turnhalle wert, die wir damals gekauft haben? Was ist das Rathaus wert? Was haben wir denn eigentlich so an Sachgütern? Und das haben wir damals gemacht. Und da haben wir einiges an Methoden einfach entwickelt, wie man da wirklich standardisiert und in Massen solche Immobilien bewerten kann. Und das war so der erste Baustein dessen, was wir jetzt machen. Hm. Nämlich sind wir wirklich ein datenbetriebenes Technikunternehmen inzwischen rund um das Thema Marktanalyse. Wir haben uns spezialisiert auf Wohnimmobilien. Viele kennen die Wohnmarktanalyse. Das ist so eine standardisierte Online-Bewertung. Hm. Wir machen aber auch Lagefaktoren für Standorte und alles, was wirklich so die Zukunftsfähigkeit von Standorten für Wohnimmobilien mit sich zieht. So, dazu, was ich jetzt mache, ist gar nicht so einfach in wenigen Worten zu sagen, weil es ist tatsächlich sehr, sehr abwechslungsreich. Ich würde aber sagen, so als normaler Arbeitstag. Also zunächst einmal bin ich auch unsere Vertriebschefin. Das heißt, unser gesamtes Sales- und Customer Care Team ist quasi mein Team. Mhm. Dementsprechend beginnt mein Tag auch erstmal mit einem Daily mit meinem Team und wir kümmern uns darum, wie wir da uns um unsere Kunden sorgen, wie wir neue Kunden erreichen und Co. Aber auch das Thema Product Development und unsere Product Development Manager gehören zu meinem Team dazu. Das bedeutet, was auch immer parallel läuft, sowohl in meiner Aufgabe als Geschäftsführung als auch im Bereich Business Development ist, wo geht denn unsere Zukunft hin? Wie sieht es denn für uns aus? Was können wir? Was braucht der Markt? Was machen die Wettbewerber? Und vor allem, wie positionieren wir uns darin? Mhm. Wie finden wir eine Nische, in der wir uns wohlfühlen, in der wir unseren Kunden was bieten können, was sie jetzt gerade brauchen? Und vor allem jetzt ist ja in der Immobilienbranche so viel Umbruch. Das heißt, wo finden wir da unseren Platz, in dem wir Experte sind, in dem wir wirklich auch einen Mehrwert schaffen? Das heißt, das ist immer wieder dabei. Wir haben eigentlich ununterbrochen Produktweiterentwicklungen laufen. Das heißt, da läuft zum einen das Update von unseren Managern, die sich darum kümmern. Und gleichzeitig koordinieren wir dann zum Beispiel mit Pilotkunden dann wiederum Testphasen. Und da bin immer wieder ich involviert, weil ich bei vielem einfach der Kontaktpunkt für unsere Kunden Richtung IIB bin. Mhm. Genau. Ansonsten, neben diesen Themen, die ja schon sehr viel sind, wir befinden uns auch gerade mitten in einem Produktneulaunch. Das heißt, es ist gerade wirklich sehr, sehr turbulent bei uns. Läuft auch noch das ganze Thema Marketing bei uns zusammen. Ich habe zum Glück eine Marketingmanagerin, also unseren Head-Off, die sich da um sehr, sehr viel kümmert. Aber wir sind da sehr eng abgestimmt, weil wir jetzt, also wir machen jetzt keine TV-Werbung oder ähnliches, sondern unser Marketing ist immer produktbezogen. Das heißt, diese drei Dinge müssen immer super, super eng abgestimmt sein, dass wir sicher sein können, dass Marketing weiß, wie unsere Produkte funktionieren, wer die Zielgruppe ist und wie sie das dementsprechend kommunizieren können. Deswegen macht es Sinn, dass quasi dieses Dreieck an Funktionen irgendwo alle bei mir zusammenlaufen, damit da eine Person ist, die so ein bisschen den Überblick hat und sieht, wer wann welche Informationen benötigt. Ja. So, das wäre so eine kurze Zusammenfassung. Ich hoffe, das war so anfassbar genug, aber du darfst auch gerne nachhaken, falls ich irgendwo noch zu grob war.
Nee, ich fand man kann sich auf jeden Fall was vorstellen, was bei dir so auf dem Tisch liegt, was du machst und wo du auch deine Vision verwirklichen kannst. Und da kommt bei mir jetzt immer die Frage auf, was genau reizt dich in der Branche, genau das zu tun, was du tust?
Also ich mag zunächst einmal, dass wir so ein kleines, wendiges Unternehmen sind. Mhm. Vielleicht einfach für Kontext, wir sind knapp 35 Leute. Mhm. Das ist jetzt nicht winzig, also wir sind kein Drei-Mann-Team, aber es ist dann doch im Kontext der Immobilienbranche noch verhältnismäßig klein. Und ich mag, dass wir die Möglichkeit haben, super schnell auf Bedürfnisse im Markt zu reagieren. Das heißt, also ich bin auch viel unterwegs, ich halte Vorträge oder bin auf irgendwelchen Veranstaltungen und da schnappt man ja auch viel auf. Und haben dann meine armen Product Development Manager dann so montags manchmal so, hört mal zu, kommt mal vorbei, wir müssen uns unterhalten. Und wir dann wirklich die Möglichkeit haben, super schnell was auf die Straße zu bringen, was wir dann auch vertesten können, was wir unseren Kunden anbieten können, neuen Kunden anbieten können. Und das macht einfach Spaß. Es macht einfach total Spaß, Leute kennenzulernen, da rauszukristallisieren, was sie brauchen, wie man ihnen helfen kann und was für Lösungen man anbieten kann, die dann schnell auf die Straße zu bringen und da dann wirklich einfach auch Mehrwert zu schaffen, zu sehen, dass meine Mitarbeiter Spaß daran haben, Freude daran haben und das treibt einfach irre an. Und ich muss auch sagen, dass ich genau in der Position, wo ich bin, einfach für mein Naturell von dieser leichten inneren Unruhe, die ich einfach habe, dass ich immer neue Dinge machen will, dass ich kreativ bin, genau das gefunden habe, wo das vollkommen richtig angebracht ist. Da vielleicht auch einfach der Hinweis für super viele da draußen, die noch so in der Orientierung sind, wo man hin möchte. Ich habe letztens tatsächlich mal Stellenanzeigen durchgeguckt und super viele Stellenanzeigen haben sowas wie, sind sie gut strukturiert oder sind sie detailorientiert? Das ist so ein totales Buzzword, was immer wieder drin steht, was für fast jede Stelle verlangt wird. Und es gibt ja Leute, die vom Naturell strukturierte sind, vom Naturell chaotische sind. Und ich glaube nicht, dass die Verteilung 90-10 ist. Ich glaube, dass das eher so ein 50-50 ist und einige haben es dann halt schon eher gelernt und andere nicht. Es gibt auch, wenn ihr weniger strukturiert seid und eher, ich sag mal, ein unruhiges Hirn- und Kopfaktivität habt, wirklich Stellen, wo genau das gut angebracht ist. Also ich war ja im Controlling und ich war zwar gut darin, aber es war sehr mühsam für mich, teilweise diese Strukturen aufrecht zu erhalten. Das heißt, wenn ihr merkt, euch liegt das da nicht, es gibt wirklich auch Bereiche, und das ist nicht nur die traditionelle Kreativbranche von Marketing und wirklich so dieser musischen Kreativität, sondern auch wirklich da, wo schnell Lösungen gefunden werden müssen, wo man mitdenken muss, wo man echt kreativ sein muss, wo man da auch wirklich sein Zuhause findet als jemand, dessen naturell so ein bisschen chaotischer, unruhiger ist. Nichtsdestotrotz, Basisstrukturen muss man trotzdem aufrechterhalten und muss man lernen. Aber das finde ich wirklich etwas, was häufig so ein bisschen unterschlagen wird, wo es, glaube ich, auch viele Leute gibt, die festsitzen in so einer Situation, wo sie vielleicht sich denken, ich glaube, ich wäre woanders besser aufgehoben oder das fällt mir jetzt echt schwer, aber was bleibt mir anderes übrig? Es bleibt viel anderes übrig.
Ja, genau. Und wie man bei deiner Geschichte hört, ist es auch ganz clever, sich einfach mit den Leuten zu unterhalten und ehrlich zu sagen, was einen bewegt, absolut, wo man hin will. Bringt ja tatsächlich was. Und manchmal ist der Zufall einfach auch Gast. Ja, jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, du bist 27, bist jetzt in der Geschäftsführung. Wie ist das bei euch so angenommen worden? Wie hast du das empfunden?
Also es ist definitiv kein Zuckerschlecken, so eine große Veränderung herbeizuführen. Du hast vollkommen recht, im Mittelstand generell, aber auch bei uns in der Branche steht jetzt sehr viel Übergabe an oder sollte anstehen. Viele haben leider noch keinen Plan, wie und an wen. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben 3 Jahre Plan gehabt und der war auch nötig. Also es war extrem viel Change Management nötig, nicht nur, weil wir Peter ausgefasst haben, sondern wir haben ja wirklich den ganzen Laden umgekrempelt. Von, als ich zu IIB dazugekommen bin, war ich, glaube ich, mit Mannheim nach Schwetzingen, das sind knapp 20 Kilometer, die mit dem weitesten Anreiseweg fast, weil also 80% unserer Leute kommen mit dem Fahrrad. Das heißt, du hast wirklich so ein ultra lokal angesiedeltes Unternehmen. Die Unternehmenssprache war kurpfälzisch und das war so die Ausgangssituation, die wir hatten. Und inzwischen sind wir mit einem zweiten Büro in Berlin, wir sind ungefähr doppelt so groß, wie wir damals waren, und unsere Unternehmenssprache ist Englisch. Wir haben lauter internationale Kollegen dazu bekommen und das ist natürlich eine krasse Veränderung. Mhm. Es war für uns eine nötige Veränderung, einfach um auch mithalten zu können mit der Technik und dem Wandel, der da einfach inzwischen auch Industriestandard ist. Nichtsdestotrotz, wir haben sehr viel Arbeit reingesteckt, die Leute mitzunehmen, ihnen sie mitgestalten zu lassen. Also nicht nur, Achtung, so ist es jetzt ab morgen, sondern sie auch wirklich mitgestalten zu lassen, ihnen zu verstehen zu geben, warum diese Veränderungen nötig sind und nicht nur irgendwelches Managergespinne von, ich muss jetzt diesem Unternehmen meinen Stempel aufdrücken, weil ich neu bin, sondern dass wir wirklich Veränderungen gemacht haben, die fürs Überleben des Unternehmens und für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens einfach nötig sind. Das heißt, die Notwendigkeit verstehen ist ein Punkt. Das zweite war wirklich mitnehmen. Der dritte Punkt ist aber auch, und da muss man auch ehrlich sein bei solchen Veränderungsprozessen, nicht alle werden es mitgehen. Wir hatten zwar einen sehr geringen Abgang von Personal, aber einige haben dann auch einfach gesagt, ich mochte das alte IIB und ich mag jetzt nicht Englisch sprechen und das ist einfach nichts für mich. Und dann muss man sagen, ist okay, dann lass uns einen Plan finden, wie, wann du gehst, wir schreiben dir selbstverständlich tolle Empfehlungsschreiben und alles und dann suchen die sich ein Unternehmen, wo sie eben das, was sie vorher an IIB geschätzt haben, wiederfinden. Mhm. Das heißt, da ist schon auch ein bisschen, also einiges an Schmerz einfach drin in solchen Veränderungsprozessen. Ich glaube, alles andere wäre ein bisschen utopisch. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich bin irre stolz auf unser Team. Wir sind jetzt so durchgemixt und wir haben wirklich eine tolle Mischung von so lang bei IIB, fast wie ich alt bin, und wirklich ganz neue Leute, die auch nochmal neue Impulse reinbringen, die auch nochmal jünger sind. Und ich muss sagen, was so die Akzeptanz von mir angeht und von Alex sowieso, haben wir da intern eigentlich nie Probleme gehabt. Und auch extern hat mich die Branche eigentlich überrascht. Darüber, weil wir sind ja schon eine etwas, ich sag mal, altbackenere oder traditionellere Branche, könnte man vielleicht sagen. Und auch etwas konservativer noch als andere. Und ich habe bisher nie Probleme gehabt damit. Ich glaube, es ist sogar ein Vorteil gewesen. Es erwartet ja keiner von mir, dass ich bin wie Peter. Weil Peter ist 60 Jahre alt und ein Mann. Und ich bin sehr viel jünger und eine Frau. Und dann erwartet keiner, dass ich so ein Peter 2.0 bin. Sondern ich hatte wirklich die Möglichkeit, dass Leute mich als ich kennenlernen. Mhm. Und dass sie merken, okay, da hat sich jetzt ein bisschen was getan. Aber nichtsdestotrotz kriegt man da trotzdem die Qualität, die man gewohnt ist. Nur eben mit neuen Impulsen und einem neuen Gesicht, was da irgendwie zu einem spricht. Und da muss ich wirklich sagen, ich hatte größere Probleme erwartet, ja. Und da hat mich die Branche angenehm überrascht.
Na dann, ein großes Kompliment an die Branche.
Absolut.
Für die freundliche Aufmerksamkeit. Jetzt, ja, natürlich will ich wissen, Lagebericht, euer Podcast, wie kam es dazu? Ist das so dein Baby? Gab es den vorher? Ich habe es nicht ganz rausgefunden, aber ich glaube, ein Jahr habt ihr gefeiert, ne?
Ja, genau. Ja. Genau. Wir sind jetzt sogar ein bisschen mehr. Ich glaube, April vergangenen Jahres haben wir angefangen. Mhm. Also ein bisschen mehr als ein Jahr. Ja, war eigentlich eine wirklich witzige Geschichte. Wir haben schon länger zusammenarbeiten mit der Zeitschrift Kapital, mhm, im Rahmen des Maklerkompass, im Rahmen des Immobilienkompass, den die haben. Und dann kam eben das Thema Podcast und der gesamte Gronau und Jahr Verlag hat ja auch eine Tochter, die sich um solche Audioprodukte, ja, kümmert. Und dann kam eben der Bedarf, dass eigentlich das Thema Immobilien auch abgedeckt werden sollte. Und wir hatten das zeitgleich so ein bisschen gepitcht, weil Podcast selber machen ist schön, aber Reichweite haben ist halt auch schön. Also sollte auch jemand zuhören.
Ja.
Und uns war schon relativ klar, dass mit den Marketingbudgets, die uns zur Verfügung stehen, das sehr, sehr schwierig werden würde. Und dann war es eigentlich erst so, dass damals Peter angefragt wurde und überlegt wurde, wem man Peter so als Sidekick an die Seite stellen kann. Weil Peter ist Dozent, mhm, und manchmal doziert er halt auch. und ein Podcast ist normalerweise kein Monolog. Das heißt, es musste auch einfach so ein bisschen überlegt werden, was ist so die Dynamik, die man da macht. Und wir sollten ein paar Testaufnahmen machen. Mhm. Und aus Pragmatismus haben wir dann einfach gesagt, ja gut, ich mache jetzt einfach mal ein paar Testaufnahmen mit Peter und gucken, ob er zurechtkommt mit dem Podcast-Format. Und dann schauen wir, wer eine Rolle ist, die quasi als Co-Moderator da gut passen würde. Und dann hat das einfach so gut funktioniert mit den Testaufnahmen. Wir haben die dann zugeschickt und die haben gemeint, warum sollten wir jetzt irgendwie einen Radiomoderator oder eine Moderatorin holen, wenn das bei euch so gut funktioniert? Wir kennen uns auch, wir sind halt, ja, räumlich eigentlich meistens auch in einem Raum, wenn wir aufnehmen. Und ich habe Branchenwissen, sodass man sich da auch wirklich unterhalten kann und nicht nur so ein Frage-Antwort-Spiel, mhm, hat, finde ich, was da manchmal ein bisschen schwierig ist. Und ja, so ist es eigentlich so ein bisschen durch Zufall gekommen. Und wir haben gelauncht damals dann im April und sind auch wirklich jede Woche dabei. Also man findet uns immer mittwochs mit einer neuen Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Und ja, haben da jetzt auch wirklich eine beeindruckende Hörerschaft dazu gewonnen. Ich will da gar nicht so viel drüber nachdenken, weil ich finde, dann wird es immer so ein bisschen beklemmend, ja, wenn man denkt, wie viele Leute einem da dann tatsächlich zuhören. Und ja, hab das auch immer mal wieder, dass Leute einen drauf ansprechen oder auf einen zukommen aufgrund des Podcasts. Und würde wirklich sagen, also abgesehen davon, dass wir auch einfach wirklich Spaß daran haben,
ja,
hat sich's für uns total gelohnt.
Ja, cool. Und ist das so, dass du vorher Erfahrungen schon hattest mit Moderieren oder so?
Nein. Null, also gar nicht. Also eine Dinge, meine Stimme klang schon immer so ein bisschen, wie sie jetzt klingt. Also, ja, ich habe so eine etwas tiefere Stimme auch schon in der Grundschule gehabt. Das heißt, wann immer Schulmusical war und alle mussten mitmachen, durfte ich nicht singen.
Oh, wie gemein.
Das heißt, ich musste immer Erzähler sein. Somit würde ich jetzt mal sagen, so ab der dritten Klasse hatte ich zumindest Erzählererfahrung, aber gar nichts mit irgendwie Moderation oder ähnlichem. Aber es funktioniert jetzt eigentlich ganz gut.
Ja.
Und ja, ich glaube, es hilft auch, wenn man da so ein bisschen zu zweit drin steckt und dann ist man da nicht ganz so aufgeregt und dann reißt man auch mal ein Witzchen und dann geht das eigentlich immer ganz gut.
Ja, absolut. Ja, ja, du hast schon gesagt, ihr erscheint wirklich jede Woche und ihr habt entweder das Doppelgespann mit Peter und dir, aber auch mit einem Gast. Wie kam das generell? Hat sich das entwickelt, das Konzept, dass noch jemand dazukommt?
Genau, also wir haben in der Regel, ist immer die letzte Folge im Monat eine Gastfolge. Manchmal öfter, je nachdem, was so für Themen anstehen. Es kam meistens daher, also Peter und ich wissen zwar viel in der Branche und wir können uns auch viel anlernen und recherchieren, aber es gibt auch einfach Themen, wo andere Leute sehr viel bessere Ansprechpartner sind. Und weil wir eigentlich um solche Themen nicht irgendwie drumherum den ausweichen wollen, haben wir uns irgendwann gedacht, wäre doch eigentlich nett, wenn man sich die Leute einfach dazu holt. Und dann sollen die halt erzählen über die Dinge, die sie wissen. Es ist jetzt, also ich ziehe total den Hut vor dir, dass du immer Gäste dabei hast, weil es ist irre viel Organisationsaufwand, das wirklich hinzubekommen. Deswegen machen wir es erstmal nur einmal im Monat. Vielleicht wird sich die Frequenz irgendwann erhöhen. Aber bisher haben wir wirklich tolle Erfahrungen gemacht, um dann eben auch unseren Hörern Themen anzubieten, die wir ihnen einfach nicht anbieten könnten oder wo ich mich nicht ausreichend qualifiziert fühlen würde, das zu erklären, und haben auch selbst total viel gelernt. Also das finde ich ist immer cool, wenn man so Podcasts macht. Man ist gezwungen zu recherchieren und ich habe selbst schon so viel gelernt über die Branche und über Immobilien in anderen Ländern auch und wie die damit umgehen. Dementsprechend bin ich sehr, sehr froh, dass wir aktuell zumindest immer einmal im Monat jemand zu Gast haben, der oder die uns da dann nochmal was Neues erzählt.
Und es wird gut angenommen, also wenn ihr Experten anfragt, dass da Feuer und Flamme sind?
Total.
Ja.
Also wir haben wirklich eine sehr, sehr positive Bilanz. Häufig oder ab und an kommen auch Leute auf uns zu und bieten uns Themen an, was natürlich auch funktioniert. Und wir haben jetzt, ich glaube, fast bis Jahresende unseren Backlog vorgeplant mit Gästen.
Ja.
Das heißt, das funktioniert wirklich soweit sehr, sehr, sehr gut. Bin ich sehr froh drüber, dass die Leute gern zu Gast kommen und dass sie sich auch wohlfühlen bei uns und dann auch immer ein positives Feedback eigentlich zurückkommt darüber, wie die Aufnahme lief und so. Du weißt ja selber, es ist manchmal ein bisschen schwierig, man weiß nicht, wer da kommt, fühlen die sich wohl, können die sprechen, ist das was für Podcast? Und da haben wir wirklich bisher immer tolle Gäste gehabt und die haben auch gesagt, dass sie Spaß hatten und ich glaube, mehr kann man sich da gar nicht wünschen. War toll.
Ja, man hört es auch immer, finde ich. Genau, da hat mich noch interessiert zum Konzept. Ist das so, dass ihr euch überlegt, welche Themen möchten wir besprechen? Seid ihr da komplett frei oder gibt es da irgendwie Bestimmungen oder hangelt ihr euch an so einem Leitfaden an, dass das so ein bisschen aneinander abgestimmt ist?
Nee, also wir haben generell vollständige kreative Freiheit. Wir schauen natürlich, also wir versuchen so ein bisschen einen Mix zu haben, gerade auch jetzt so mit der Pandemie kann es natürlich zu jedem Zeitpunkt sein, dass einer von uns zwei Wochen ausfällt und nicht aufnehmen kann. Das heißt, wir versuchen eine Mischung zu finden aus Evergreen-Themen, die wir dann auch manchmal ein bisschen voraufnehmen, einfach um sicher zu sein, dass wenn einer von uns krank wird, wir trotzdem Material haben, und aktuellen Themen, also die sich an etwas orientieren, was entweder gerade passiert oder manchmal, das ist aber eher selten, gibt es zum Beispiel auch irgendein Thema, was von Kapital aufgegriffen wird, wo sie uns fragen, ob wir das ebenfalls aufgreifen wollen, sodass man da einfach quasi so ein Rundum-Paket hat über irgendeins der größeren Themen. Tatsächlich ist es aber in 99% der Fälle so, dass wir einfach uns zusammensetzen, überlegen, was sind Themen, die gerade anstehen. Wir zeichnen meistens so den Monat ein bisschen vor, um zu umreißen, was so die Themen sind, damit wir uns auch ausreichend vorbereiten können. Aber es passiert auch, also meistens zeichnen wir mittwochs auf, um dann für die nächste Woche Mittwoch quasi die Folge zu haben. Aber es passiert auch gern mal, dass freitags irgendwas in der Branche passiert oder irgendein neuer Gesetzesbeschluss kommt und dann sieht man uns auch samstags oder sonntags noch irgendwie kurz die Folge einsprechen. damit wir solche Themen auch aufgreifen können. Aber ich glaube, das ist auch das Einzige, wie es wirklich funktioniert. Also ich würde mir auch die Themen nicht vorschreiben lassen. Das fände ich irgendwie sehr unangenehm, wenn jemand zu mir kommt und sagt, darüber sprecht ihr und darüber nicht. Mhm. Und es gibt uns vor allem die Möglichkeit, vollkommen kreativ zu sein, aber eben auch spontan auf Dinge einzugehen. Also wenn jetzt montags was passiert, und da auch lieben Dank an alle, die da irgendwie an Cutter und Tonqualität und sowas dabei sind, dass sie das manchmal mitmachen, dass wir wirklich last minute noch so eine Folge einreichen und sagen, hey Leute, darüber müssen wir jetzt sprechen, weil nächste Woche ist zu spät. Das heißt, so eine Mischung. Es ist auch wieder, Peter ist sehr strukturiert. Ich bin das Chaos und der Podcast ist so ein bisschen eine Mischung.
Die gute Mischung.
Genau.
Ja, da hast du ja zwei strukturierte Männer an deiner Seite, die dir die Form so ein bisschen geben. Ja, cool. So, jetzt gehen wir mal ganz weg vom Beruflichen und vom... Ich habe dich natürlich, wie man so schön gesagt, ein bisschen gestalkt online.
Okay.
Und habe herausgefunden, dass du 5 Sprachen sprichst.
Oh,
Und da muss ich dich direkt befragen, wie kommt das? Also du hast angegeben, 3 sind Muttersprachen.
Aha.
Genau, und... Ja, 5 sind schon viel. Also ich habe 3, könnte ich behaupten, die könnte ich ganz gut.
Ja.
Aber 5?
Ja, also ich würde mal sagen, inzwischen sind so 4,5. Mhm. Also zunächst einmal, Deutsch erübrigt sich, schätze ich mal. Meine Eltern sind Kroaten. Ich selbst bin an sich auch Kroatin, auch wenn ich hier geboren wurde. Das heißt, ich habe Kroatisch als Muttersprache.
Mhm.
Bei mir ist Englisch zwar nicht Muttersprache, aber ich habe so viel gearbeitet und studiert auf Englisch, dass ich da auch schon entsprechend fit bin.
Ja.
Dann in meinem ersten Studium habe ich ja vorhin gesagt, das war International Business Management und das war so ein besonderer Studiengang, der trinational ist.
Mhm.
Klingt fancy, ist aber eigentlich recht einfach. Da haben sich 3 Unis unten im Dreiländereck so rund um Basel-Lörrach zusammengetan und haben gesagt, Mensch, wenn wir hier schon geografisch so eine besondere Situation haben, dann lasst uns doch da auch einen Studiengang machen, der das abbildet.
Ja.
Und wir haben dann wirklich das erste Semester in Frankreich studiert und das zweite in Lörrach in Deutschland und das dritte in Basel in der Schweiz, auf Englisch, nicht Schweizerdeutsch zum Glück. Dementsprechend habe ich auch auf Französisch studiert.
Ja.
Ist ein bisschen eingerostet, sollte aber eigentlich noch ganz gut funktionieren. Also ich habe Französisch und habe dann eigentlich auch so durchs Studium immer mal wieder Spanisch dabei gehabt, was auch ganz gut funktioniert hat. Ich würde jetzt nicht auf Spanisch arbeiten, aber so für Urlaub und so komme ich definitiv noch ganz gut zurecht.
Recht. Ja, das kam dann quasi im Studium, dass du sagst, Spanisch können.
Schon in der Schule.
In der Schule?
Genau,
mhm.
Ich hatte schon in der Schule als zweite Fremdsprache Spanisch und habe das dann einfach fortgesetzt im Studium. Und das ist auch so Spanisch und ich habe so ein bisschen Italienisch angefangen, sind auch so meine Sprach-App-Lieblingssprachen, an denen ich dann nochmal so ein bisschen weiter werke.
Okay. Und so vom Sprachgebrauch, ich finde es immer ganz interessant, weil jede Sprache ist ja doch grammatikalisch und auch so vom Sprechen ganz anders. Wo sagst du, fühlst du dich mit am wohlsten oder findest du auch die schönste Sprache?
Ach, schön ist schwierig. Also am wohlsten fühle ich mich vermutlich mit Deutsch und Englisch, einfach weil sich meinen Alltag dort am einfachsten abbilden lässt, weil er eben auch in den Sprachen stattfindet.
Ja.
Ich glaube, so von der Sprache, die einfach mit mir persönlich auch am meisten verbunden ist, wäre es schon Kroatisch, weil dort einfach so die Familie mit vernetzt ist.
Ja.
Und da dann auch immer so ein bisschen, man immer merkt, wenn ich höre irgendwo, ich bin unterwegs und ich höre irgendwo die Sprache, dann sticht das so direkt in mein Ohr rein und tut irgendwas mit mir. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall sagen, dass das einfach irgendwie nochmal auf eine andere Art und Weise mit mir verbunden ist. Die anderen Sprachen, ich glaube, Französisch ist so ein bisschen an einigen Stellen so ein bisschen verbrannt bei mir, weil das Semester in Frankreich wirklich die absolute Tortur war. Dementsprechend ist das manchmal ein bisschen tricky. Und Spanisch ist immer so ein bisschen Urlaubsfeeling, finde ich.
Ja.
So, da hat man direkt so ein bisschen eine schönere Stimmung. Ich mag auch so das Naturell der Spanier und wie sie es mit einem sprechen, sehr, sehr gerne. Das heißt, da hat so jede Sprache so unterschiedliche Zuhause bei mir.
Mhm.
Und ja, ansonsten so von der Schönheit der Sprache würde ich, glaube ich, sagen, ist auch Kroatisch mit am weitesten vorne, ist aber auch eine irre komplexe Sprache einfach.
Ja.
Also ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der Kroatisch richtig als Fremdsprache lernen konnte, weil einfach alles unterschiedlich ist. Also nichts von dem, was du in Deutsch machst, machst du auf Kroatisch genauso. Das finde ich manchmal auch einfach so aus einem Neugierfaktor so ein spannendes Teil. Kennst du das, wenn du mit etwas sehr vertraut bist und du denkst gar nicht so viel darüber nach und dann beschäftigst du dich aber so ein bisschen damit? Und da fasziniert mich auch einfach die Art und Weise, wie wir lernen, daran, dass man so komplexe Dinge gleichzeitig abbilden kann und die so gleichzeitig in meinem Kopf existieren und ich dann nicht total irgendwie durcheinander komme.
Ja, da fällt mir immer direkt ein, dass ich eigentlich diese frühkindliche Prägung so spannend finde. Für dich ist das ja komplett normal. Wahrscheinlich habt ihr zu Hause viel Kroatisch gesprochen oder nur. Und dass Kinder so schnell oder das Gehirn von Kindern so schnell verschiedene Sprachen aufnehmen kann und das verarbeiten und das als natürlich ansieht.
Total. Und ich finde auch, also ich kann jetzt nur über mich selbst sprechen, aber mir ist dann zum Beispiel auch das Sprachenlernen sehr viel einfacher gefallen, habe ich das Gefühl. Und ich habe auch sehr viel mehr Freude daran gehabt als so meine Mitschüler oder viele meiner Mitschüler. Und ich habe auch bei den anderen Kids mit Migrationshintergrund gemerkt, denen fällt auch das Switchen viel einfacher. Also dieses, okay, wir betreten jetzt das Spanisch-Klassenzimmer, da wird Spanisch gesprochen. Einfach, weil das sowas ist, was man im Alltag sehr viel öfter macht.
Ja.
Dementsprechend würde ich auch auf jeden Fall sagen, also wenn man die Chance hat, dass Kids mehr Sprachen als eine lernen können, würde ich es auf jeden Fall auch mitmachen.
Ja.
Weil ich habe wirklich nichts als Vorteile davon gehabt.
Ja. Ich habe jetzt eine letzte Frage so zum Schluss.
Mhm.
Und zwar, jetzt hast du schon viele Stationen durchgehört, du hast gesagt, Großunternehmen, jetzt bist du in einem Kleinen, da fühlst du dich wohler. Wenn du jetzt nochmal so dich jemand fragen würde, Katharina, was wäre so dein Tipp an mich? Ich bin entweder im Studium oder jetzt gerade fertig und ich versuche mich gerade zu orientieren und auch das zu finden, was mir liegt.
Mhm.
Was würdest du der oder die, demjenigen empfehlen?
Also ich würde tatsächlich, zunächst einmal ist es ja jeder unterschiedlich. Das heißt, schon im Studium unterschiedliche Praktika zu machen, macht Sinn. Mhm. Also sucht euch nicht nur die Top-Namen raus und macht das, wo man dann im Worst Case nur PowerPoints aufpoliert und Kaffee kocht, sage ich mal im überzogenen Sinne, sondern wirklich sucht euch auch eure Praktika so aus, dass es diese unterschiedlichen Unternehmen abbildet. Das heißt, geht mal in was Kleineres rein, geht mal in was Technikorientierteres oder sonst irgendwas rein, je nachdem, was so eure Interessen sind. Schaut euch mal einen größeren Laden an, damit ihr dann auch für euch entscheiden könnt, was passt. Also das wäre so das Erste, dass man da wirklich nicht nur, weil das war, also ich bin so die Generation Studierende, wo es immer war, so die Top-Namen müssen im Lebenslauf stehen. Ich weiß nicht, ob du das auch noch so kennst, aber es war immer so, also wenn du nicht wirklich, wenn das Logo nicht direkt erkannt wird, wenn es im Lebenslauf drinsteht, dann ist das Praktikum nichts wert.
Mhm.
Das finde ich absoluter Quatsch. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall sagen, dass man sich sowas davon komplett weggeht und da einfach der Erfahrungswillen ins Praktikum geht. Und dann würde ich vielen Leuten, die vor allem jetzt auch in die Immobilienwirtschaft gehen, raten, auch wirklich für die kleineren Unternehmen die Ohren und Türen offen zu halten. Das heißt, wir haben ja viel etablierte Unternehmen, die kennt man. Dann gab es im anderen Extrem die PropTechs, die jetzt relativ frisch alle irgendwie aufgetaucht sind, aber sehr öffentlichkeitsträchtig sind. Aber tatsächlich findet ja die Immobilienbranche eigentlich da in der Mitte statt. So wie in Deutschland halt immer. Es ist der Mittelstand, das sind so die unter 50 Mitarbeitern Unternehmen, die da eigentlich so die größte Masse tatsächlich bilden. Und wenn ich wirklich zurückgucke, was ich in diesen 4 Jahren gelernt habe bei IIB, dann kann ich schon mit großer Zuversicht sagen, dass kein multinationaler Konzern mir das hätte bieten können. Und dementsprechend würde ich auf jeden Fall sagen, was Entwicklungschancen angeht, was vielleicht auch Führungspositionen, Chance auf Führungspositionen angeht, würde ich auf jeden Fall mich ein bisschen schlauer machen, was kleinere Unternehmen angeht und da einfach deutlich früher mich weiter fortentwickeln zu können, weil ich glaube, es ist auch, also es ist jetzt auch nicht meine Abneigung gegen große Unternehmen, aber ich glaube, es ist auch klar, dass die Position, in der ich bin, nicht mal ansatzweise möglich wäre, wenn wir eine traditionellere Struktur hätten, wo man vielleicht noch ungeschriebene Gesetze hat mit unter 35 auf gar keinen Fall Führungskraft und solche Dinge.
Ja.
Das heißt, das wäre eigentlich wirklich so das, wo ich mir vielleicht gewünscht hätte, dass ich den einen oder anderen Umweg über den Konzern nicht gegangen wäre. Aber vielleicht war auch das nötig, um jetzt so richtig zu schätzen zu können, was wir hier haben. Und das ist auch das, was wir von vielen unseren Mitarbeitern gespiegelt bekommen, dass man einfach die Möglichkeit hat, anders mitzugestalten in so einem kleinen Laden, anders angehört zu werden und wirklich mit das Unternehmen zu entwickeln und vor allem zu sehen, was eigentlich die eigene Rolle ist. Das heißt, jeder meiner Mitarbeiter oder jeder unserer Mitarbeiter weiß, hey, wenn ich jetzt 3 Wochen nicht zur Arbeit komme, dann bleibt das und das liegen. Oder dann passiert das und das nicht. Das heißt, man weiß immer, was man so zum Unternehmen beiträgt und zum Unternehmenserfolg. Das war so ein bisschen das, was mir gefehlt hat in vielen anderen Unternehmen, wo ich mir dann dachte, ja gut, wenn ich jetzt 6 Wochen fehle, dann ist die eine Excel halt nicht fertig. und das war nicht so ganz inspirierend für mich.
Ja.
Dementsprechend wäre das auf jeden Fall, also da möchte ich echt eine Lanze brechen für unsere kleinen Unternehmen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, eine Menge davon befinden sich im Wandel. Und im Generationenwechsel, also und da sind nochmal ganz andere Möglichkeiten drin, wie man ja jetzt auch bei mir sieht.
Das ist ein sehr guter Tipp. Schreibt ihn euch auf.
Falls ihr da nochmal was braucht, gerne auf mich zu.
Genau. Da auch direkt die Aufforderung, könnt ihr bestimmt auch mal anschreiben auf LinkedIn. Wir verlinken wie immer alles und dann könnt ihr auch direkt den Kontakt suchen. Das war es von meiner Seite aus. Jetzt hast du ja noch eine Frage an uns zurück, sage ich jetzt mal, an mich, an den Podcast. Was dich schon so interessiert.
Ja, also ich hab viel darüber nachgedacht, was ich fragen sollte. Und ich habe so eine etwas offenere Frage für dich. Aber wirklich für dich, die ist jetzt gar nicht podcast-spezifisch oder so. Zurzeit, glaube ich, haben viele von uns so ein bisschen Weltschmerz oder Weltfrust über viele Dinge, die so da draußen passieren. Und deswegen kriegst du jetzt von mir auch einfach mal die Zauberstabfrage. Und zwar hast du einen Wunsch frei. Also du hast einen Zauberstab, der funktioniert genau einmal. Und du darfst damit eine Maßnahme ergreifen. Also du darfst nicht ein Ergebnis dir wünschen, sowas wie Weltfrieden oder den Klimawandel gibt es nicht mehr, sondern du darfst irgendeine Maßnahme, von der du vielleicht der Meinung bist, dass sie auf anderem Wege nicht klappen würde, die darfst du dir überlegen. Eine große Frage.
Das ist eine sehr große Frage. Und sehr lustig ist, dass Sarah Medlin hat mich gefragt, in eine ähnliche Richtung. Da habe ich gesagt, ich würde gerne, dass wir alle mehr miteinander reden. Da bleibe ich auch bei. Aber ich glaube, wenn ich einen Wunsch hätte, dann würde ich mir eher wünschen, dass wir, also jeder Mensch, mal darüber nachdenkt, aus seinem eigenen Universum so ein bisschen raus, was wir alle tun können, ohne jetzt dieses große Klimaziel, sondern wirklich auch im Kleinen, was kann ich dazu beitragen, die Welt ein Stück besser zu machen und direkt mal abzulegen, das kann ich nicht, weil. Aber ich merke, dass ich ganz schnell versuche, mich zu rechtfertigen, warum ich etwas nicht tue. Anstatt mich zu fragen, warum tue ich es nicht und wie könnte ich es denn tun? Und das wäre, glaube ich, so, mein Zauberstab würde ich dafür nutzen, dass das bei mir anfängt zu sagen, ich darf nicht mehr, weil ich kann das nicht tun, weil, sondern ich tue das. Ich glaube nämlich, dann würden deutlich mehr passieren und weniger geredet.
Der ist ein toller Hebel, ja.
Da sehe ich, glaube ich, den Punkt, dass man da viel machen könnte.
Cool, finde ich sehr, sehr gut. Ich habe auf dem Weg hierher im Auto auch nochmal so darüber nachgedacht, so was glaube ich, was Nele sagt, was würde ich sagen, was wäre so etwas, was da irgendwie Sinn ergibt, aber was nicht so total utopisch ist. Und ich kann auch gerne mal sagen, was mein Schluss war. Ich dachte mir, auch so ein bisschen aus dem Gedanken raus, du kennst ja auch die Frauen in Führung-Initiative und wo es viel um Parität und sowas geht. Ich glaube, so mein Wunsch wäre, dass wir international einführen, dass die Regierung so aussehen muss wie das Volk, demografisch. Das heißt, sowohl was Ethnien angeht, als auch Altersgruppen, als auch, ich sag mal, wirtschaftliche Backgrounds. Und ich glaube, das hätte auch so ein bisschen mehr Kettenreaktion hinten draus. Weil ich ärgere mich häufig, oder viele ärgern sich ja so darüber, oh, die sind total abgehoben, die über uns entscheiden. Oder ich finde, wenn man in die USA guckt, sieht es immer so ein bisschen beängstigend aus, wenn man diese ganzen weißhaarigen
Aber nicht mal nur
Männer
da. Also.
Aber auch bei uns muss man an der Stelle sagen, das sind mir zu viele weiße Köpfe mit kurzen Haaren in diesen Regierungsorganen drin. Und ich glaube, es wäre einfach wahnsinnig interessant, mal zu sehen, wenn wenn du da wirklich eine Mischung hättest aus Leuten, die so das Volk spiegeln und dementsprechend verstehen, was für Schwierigkeiten man hat als Frau, als jemand mit Migrationshintergrund, als jemand Junges, als jemand, der aus ärmeren Verhältnissen kommt, fände ich, glaube ich, cool. Würde ich gerne mal sehen.
Ja.
Schauen wir mal. Bisher habe ich noch keinen Zauberstab bekommen. Ja, ich aber ich finde deinen Wunsch auch schön, weil er einfach auch den Aspekt hat von, kann man ja auch bei sich selbst mal anfangen. Und jeder sollte bei sich selbst anfangen. Und ich finde, du hast absolut recht, dieses ich fühle mich nicht verantwortlich oder ich kann mich so ein bisschen rauswuseln aus Themen, weil vielleicht soll sich jemand anders darum kümmern, sorgt dafür, dass viel, viel liegen bleibt. Und ich habe mir Ähnliches vorgenommen jetzt. Einfach noch mehr Initiative auch in so junge Leuten Netzwerk und Förderung und all dem nochmal mit anzubringen, sodass das, was bei mir mehr Glück als Verstand war, vielleicht bei anderen Leuten noch ein bisschen einfacher geht und sie nicht ganz so viel Glück brauchen, sondern mehr aktive Förderung erhalten. Und ja.
Ja, ich glaube halt einfach, dass jeder von uns einen Mehrwert bringt in die Welt in irgendeiner Form, ob der jetzt einen großen Impact hat, weil man ein großes Sprachwort hat oder nicht. Aber ich glaube, jeder kann einfach was beitragen und viel kriegt man die Verantwortung nicht, beziehungsweise man traut sie sich auch selber nicht zu. Deswegen im Kleinen kann man auch so viel bewegen. Und,
total. Ich mag auch den Gedanken, und das ist, glaube ich, auch dann so mein Abschlusswort dazu, den Gedanken, dass eben jeder so ein bisschen in seinem Umfeld einfach einen Impact haben kann und das auch genug sein kann. Ja. Weil ich finde, vor allem unsere Generation und auch so durch Social Media und die Vergleiche, die man zieht, ist extrem aufstrebend. Also mehr, besser, höhere Positionen, mehr Gehalt und Ähnliches. Ja. Und dass quasi man sich extrem hohe Ziele setzt, die eigentlich fast nie erreichbar sind. Nicht, weil man es nicht schafft, sondern weil die Ziele sich ja mit dem eigenen Fortschritt quasi immer weiter hoch verschieben. Und ich war tatsächlich vor wenigen Wochen auf einer Uni-Abschlussfeier. Und dort wurden ganz viele Reden gehalten von den Profs, die dann wiederum den Schülern an sich alles Gute gewünscht haben. Aber es war immer so, also es war auf Englisch, es war immer so, I can't wait to see what great things you're going to achieve in 5 years. Und ich dachte mir so, weißt du, es war immer so ein bisschen so, I know you guys are gonna change the world. Weißt du, so, es war so viel Druck, wo ich mir dachte, weißt du, es ist auch einfach okay, gut zu deinen Freunden zu sein und gut zu deinen Kollegen und deinen Job gut zu machen und gut zu deiner Familie zu sein und dich um deine Familie zu kümmern und um deine Local Community. Und das kann ausreichen. Das ist schon ein toller Impact. Ja. Und du musst nicht rauslaufen und UN-Sekretär werden, um irgendwie genug gemacht zu haben. Sondern wenn jeder sich um sein Umfeld kümmern würde, dann wäre ja auch schon mal um sehr, sehr viel gesorgt. Ja. Das heißt, da auch wirklich so ein bisschen der Appell an unsere ganzen Kolleginnen und Kollegen und Altersgenossen und Genossen. Schaut euch wirklich an, was euch glücklich macht, wo ihr wirklich einen Impact haben könnt. Und das ist manchmal einfach auch ein ganz kleiner Impact. Und es muss nicht im Job sein und es muss nicht irgendwie der Vergleich sein mit dem LinkedIn-Profil und dem und den Postings und jenem, sondern kehrt euch wirklich ab und an mal auf euch selber um. Schaut, was euch Ruhe bringt, was euch auch wieder Energie bringt. Ich finde, das vergisst man manchmal und kümmert euch darum und kehrt da wirklich so ein bisschen das Auge wieder auf euch und die Leute in eurem unmittelbaren Umfeld, ein bisschen weniger auf LinkedIn und die Leute, die dort posten und die Images, die sie dort vermitteln. Und dann viele kleine Dinge ergeben auch große Dinge. Ja. Und ich glaube, das ist einfach das, was man vielleicht in der Eile manchmal ein bisschen vergisst.
Absolut. Ja, das war jetzt ein bisschen philosophisch am Ende, aber schön. Nein, ich fand es wirklich sehr, sehr schön. Wir haben eine runde Nummer, glaube ich, daraus gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für alles, was du uns so preisgegeben hast über dich, über deinen Werdegang, über deine Position im Moment. Und ja, ich sage jetzt mal für alle, wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute.
Dankeschön.
Für die Zukunft. Und da der Appell auch gerne melden bei dir, falls absolut jemand eine Frage hat. Und auf jeden Fall einen Lagebericht reinhören. Ich finde es sehr amüsant bei euch manchmal. Ich muss sagen, ich habe immer so ein bisschen quer gehört und fand es sehr lustig, euer Duo. Ich habe auch mal mit einem Gast reingehört, auch sehr cool, aber euer Duo ist auch wirklich einfach cool.
Ja, danke dir, Nele, dass ich da sein durfte, dass du mich auch hier in euren tollen Büros begrüßt hast.
Ja, gerne.
Dass wir uns persönlich kennen durften. Ich hatte sehr viel Spaß.
Das freut mich.
Und ich glaube, wir haben da jetzt Wir sind zu einem Abschluss gekommen, ja. Ohne 7 Stunden Aufnahme.
Ja.
Ich glaube, das ist schon mal was.
Genau.
Nee. Auch hier, ich finde es toll, was ihr da auf die Beine gestellt habt mit dem Podcast. Und hier auch nochmal von mir persönlich, wer Interesse hat zu jedweden Themen, ob es jetzt fachlich ist oder persönliche Entwicklung oder ihr da einfach nochmal einen Sparringpartner oder eine zweite Meinung braucht, gerne melden. Ihr verlinkt wahrscheinlich mein LinkedIn-Profil.
Genau, das verlinke ich und auch noch die IWB, damit ihr es auch mal gucken könnt und natürlich auch euren Podcast, dass man alles direkt findet und
so einfach. Dann freue ich mich auf euch.
Ja, vielen, vielen Dank dir.
Danke, bis dann.
Bis dann.
Wie tickt die Immobilienwirtschaft? Lockere Plaudereien, starke Meinungen und spannende Interviews. Ehrlich, frisch, authentisch. Der Podcast von Heuer Dialog. Folgt und abonniert den Podcast, um keine Episoden zu verpassen. Mehr Infos unter www.b-our-guest.de. Bis zum nächsten Mal. Euer Heuer Dialog.